Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Interviews mit Immocation. Die beiden Jungs Stefan und Marco hatten mich nach München eingeladen und dort interviewt. Und im dritten Teil unseres Interviews haben wir über indirekte Möglichkeiten gesprochen, in Immobilien zu investieren. Immocation hat sich ja zum Ziel gesetzt, Immobilieninvestoren auszubilden und allen Menschen beizubringen, ja, wie sie sich ihre eigene Rente oder zumindest mal einen Cashflow aufbauen können mit Direktinvestitionen in Immobilien. Das bedeutet direkt Häuser, Wohnungen oder Wohneinheiten kaufen. Ich hingegen bin überzeugter Nicht-Immobilienbesitzer, einfach aus dem Hintergrund, da ich mir die Flexibilität bewahren möchte, hinzuziehen, wo ich möchte. Und meiner Meinung nach Aktien persönlich, für mich persönlich jetzt eine interessantere Investition sind. Natürlich nicht direkt, sondern über ETFs. Und ja, aber auch Immobilien ist auch für mich ein Thema, denn ich investiere selbst in Immobilien, wie du später im Podcast raushören wirst, allerdings nur indirekt. Und genau darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Wir haben über geschlossene und offene Immobilienfonds gesprochen, was Immobilienaktien sind, wie zum Beispiel REITs, Real Estate Investment Trusts und was von sogenannten Crowd-Investing-Plattformen in Immobilien zu halten ist. Also hier so Schlagwörter sind ja zum Beispiel Exporo, bei denen vor kurzem ja noch einige Projekte pleite gegangen sind. Also ganz spannendes Interview. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ja, springen wir direkt in den dritten Teil. Weiterführende Links sowie den YouTube-Kanal von Immocation haben wir euch natürlich in den Shownotes dieser Episode verlinkt.
Dann lass uns jetzt über Immobilien reden.
Okay.
Aber eben nicht über die direkte Investition in Immobilien. Mhm. Also hier auf unserem Kanal geht es in aller Regel ja darum, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung, ich kaufe
mir einen Investor, ne?
Mehr für mich aus. Ich werde ein Jahr teils. Also ich glaube, wir beide unterscheiden das schon auch. Oder sage, es gibt so die Art Kapitalanlage, Altersvorsorge, aber die, wo ich selbst tue, also nicht die Vertriebskatalogimmobilie, sondern die Immobilie, in die ich selbst reingehe, in der ich selbst verstehe und die ich auch selbst verwalte oder verwalten lasse, aber zumindest auch verstehe, was passiert so. Mhm. Und dann gibt es genau die, sagen, ich will Investor werden. Das heißt, ich möchte das irgendwann und bald Fulltime machen.
Genau, als Job.
Als Job, genau. Und jetzt gibt es ja aber auch noch eine sehr viel zeitsparende, oder es gibt einige sehr viel zeitsparendere Varianten, in Immobilien zu investieren. Mhm. Die hast du teilweise auf deinem Kanal schon großartig erklärt. Mhm. Und wir wollen jetzt deine Fähigkeit zum guten Erklären einfach mal nutzen für unseren Kanal und mal die indirekten Möglichkeiten durchgehen. Mhm. Lass mal anfangen mit Immobilienfonds.
Ja.
Geschlossene, offene, vielleicht kannst du mal kurz erklären.
Genau, also du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Also geschlossene, was fangen wir an? Vielleicht, geschlossene Immobilienfonds sind ja dann einfach so, also GmbHs oder einfach Kapitalgesellschaften, wo Geld eingesammelt wird von Investoren. Das wird dann zugemacht, deswegen geschlossen. Das heißt, da kommt jetzt erstmal keiner rein. Das heißt, du hast auch, es ist nicht liquide. Du kannst nur schwer Anteile kaufen und verkaufen. Und mit dem Geld werden dann Immobilien gekauft. Also es ist die geschlossene Variante. Gibt's jetzt, glaube ich, mittlerweile weniger, weil die auch in der Vergangenheit so ein bisschen ein schlechtes Licht gerückt wurden, weil zum Beispiel solche Gesellschaften dann irgendwie irgendwie ins Nachrangdarlehen gestellt haben oder solche Dinge, dass du halt irgendwie nach der Bank kommst. Ja, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine typisch deutsche Konstruktion ist, die es eigentlich so im Ausland weniger gibt.
Das ist im Prinzip nicht groß was anderes, als wenn ich mich jetzt mit 5 anderen Leuten zusammentue.
Genau.
Wir werden Gesellschafter einer GmbH und dann kaufen wir Immobilien. Jetzt machen das da sehr viel mehr Leute und vertrauen dann einem Profi, er wird das schon gut machen.
So genau, mit dem Unterschied, dass du dich halt nicht auskennst, dass du dann halt irgendwie so ein Management-Team beauftragen musst und häufig auch ziemlich hohe Kosten hast.
Also und du bist ausgeliefert, kann man wirklich sagen.
Ne? Hast Kostenquoten um die 20% und eventuell sogar noch eine Nachschusspflicht. Also wenn es ganz schlecht läuft und du irgendwie Mitgesellschafter bist.
Ja. Also würdest du wahrscheinlich nicht empfehlen.
Nicht unbedingt, ne.
Offene Immobilienfonds?
Offene Immobilienfonds ist auch ein typisch deutsches Konstrukt, was es im Ausland nicht gibt, lustigerweise. Was jetzt auch gerade in der Finanzkrise extrem unter die Räder gekommen ist. Offene Immobilienfonds sind also klassische Investmentfonds. Viele Leute tun sich zusammen und legen Geld zusammen in einen Topf und davon wird ein Immobilienportfolio gekauft. Offen deswegen, weil sie entweder an der Börse gehandelt werden oder du kannst sie der Fondsgesellschaft zurückgeben und die gibt dir dann quasi das Geld. Die liquidiert die Anteile für dich. Das hat ganz gut funktioniert, waren wir so bei um die 5% Rendite, so bei den ganz Bekannten. Es gab dann großen von SEB, 2 von der Deutschen Bank und noch weitere. Nur, dass die in der Finanzkrise extreme Liquiditätsnachfrage hatten, also dass die Investoren rausgegangen sind und das Kapital haben wollten. Nur, da die Immobilie ja immobil ist, also du es nicht so liquidieren kannst wie eine Aktie, verkaufst einfach über den Markt, mussten diese Fonds dann geschlossen werden. Das bedeutet, temporär konnten die Anleger nicht mehr an ihr Geld rankommen.
Obwohl sie eigentlich offen waren.
Obwohl es eigentlich offen ist, aber das Fondsmanagement hat so eine Option, genau, zu sagen, wir schließen das Ding jetzt, weil sonst hätten wir gigantische Bürokomplexe für ein Apple und ein Ei verkaufen müssen, sonst hätten alle anderen Anleger drunter gelitten.
Weil wir quasi morgen ein paar Millionen Euro auf dem Konto gebraucht hätten, um ein paar Leute auszubezahlen.
Genau. Und das hat halt so eine Panik erzeugt und die Leute wussten dann, verdammt, ich komme nicht mehr an mein Geld ran, und dann wurden immer mehr Verkaufsaufträge und im Endeffekt sind dann viele Fonds pleite gegangen. Also nicht pleite gegangen, sondern sie wurden liquidiert. Genau,
die
wurden
also liquidiert. Es gab wirklich Totalverluste bei den Anlegern.
Genau. Und dann gab es auch eine gesetzliche Regelung danach, dass du jetzt nur einen gewissen Prozentsatz von deinem Investment abziehen kannst. Ich kenne sie jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, aber du hast halt solche Sperrfristen und kommst halt nur noch sehr schwierig an dein Geld ran. Und das hat eigentlich diese offenen Immobilienfonds relativ unattraktiv gemacht. Mhm. Und es gibt auch nicht mehr sehr viele in Deutschland. Mhm.
Du hast auch nicht investiert.
Nee, ich hatte auch keine offenen Immobilienfonds. Ja. Weder offen noch geschlossen. Ja.
Okay, dann lass uns das vorhin schon gesagt. Du hast selbst ein REIT-ETF.
Ja, genau.
Was also ist ein REIT?
Ja, genau. Ein REIT, also es ist ein Real Estate Investment Trust. Im Endeffekt ist das eine Immobilienaktiengesellschaft. Also es ist eine AG, die Immobilien kauft. Also die Immobilien kauft.
Zum Beispiel einen Namen?
Ich habe jetzt in Deutschland habe ich keinen im Kopf, weil ich glaube, es gibt nur 3 REITs und ich kenne die jetzt nicht auswendig, aber das ist eigentlich so wie Vonovia.
Ja.
Mhm. Nur dass die halt, also REITs haben halt so einen speziellen, so einen Sonderstatus, okay, weil die gewisse Auflagen erfüllen und dadurch eine steuerliche Begünstigung haben. Die zahlen keine Gewerbesteuer und keine Körperschaftssteuer, wenn ich mich nicht irre. Gewerbesteuer zahlt sowieso nicht, oder? Mit Immobilien.
Ja, also je nach Struktur, wenn du eine GmbH bist, vermögensverwaltend, dann nicht, ja.
Also die zahlen auch keine Körperschaftssteuer, genau. Und müssen dafür aber 90% ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten.
Ah, okay. Und das sagt man, warum müssen die das nicht bezahlen, die Körperschaftssteuer? Weil man sagt, der Anleger versteuert das ja eh schon.
Genau, also es gibt halt solche Auflagen, die halt sagen, du musst 90% oder das hängt von Land zu Land immer unterschiedlich ab, aber in der Regel sind es um die 90% deiner Erträge musst du ausschütten und dann hast du halt diese Steuerbegünstigung.
Ja.
Diese
ich wollte nur darauf hinaus, warum hat man überhaupt irgendetwas steuerbegünstigt, weil es eigentlich sonst eine Art Doppelbesteuerung gewesen wäre quasi, weil ich dann ja nochmal die Kapitalertragssteuer, in dem Fall zahle ich ja nochmal als Anleger quasi, dann wäre es irgendwie doppelt besteuert. Ne?
Ja, bei Aktien jetzt nicht anders. Ne? Ich meine, wenn du Daimler irgendwie hältst, dann zahlen die auch ihre Körperschafts- und Gewerbesteuer und die Dividende, die ausgeschüttet wird, musst du auch nochmal versteuern.
Ja, aber im Vergleich dazu, wenn ich privat eine Immobilie kaufe.
Ach so, um das gleichzustellen, meinst du, ja.
Genau.
Das kann sein. Also den Hintergrund kann ich dir so genau nicht sagen.
Weil dann fällt ja nur einmal Steuer an. Mhm. Ja, also
aber es gibt, wie gesagt, in Deutschland dieses REIT-Gesetz, aber ich glaube, in Deutschland gibt es derzeit nur 2 oder 3 Aktien, Immobiliengesellschaften, die sich zu diesem REIT-Status haben umwandeln lassen. Zum Beispiel Deutsche Wohnen oder Vonovia, die sind ja keine REITs.
Ja. Okay. Du, ein REIT-ETF, der ist dann wahrscheinlich nicht nur Deutschland.
ETF ist ja halt einfach nur so eine Schicht darüber. ETF ist ja auch ein Fonds, also nur mit dem Unterschied, dass er börsengehandelt ist. Und der kauft dann verschiedene Immobilienaktienunternehmen. Und somit bist du quasi in Immobilien investiert, aber über 2 Schichten hinweg. Also du hast den ETF, der hält die Aktiengesellschaften und die halten die Immobilien.
Und ETF ist passiv quasi?
Ist passiv, genau. Also ETF steht ja für Exchange Traded Fund. Und es ist deswegen passiv, weil der genau das macht, was ein Index macht. Also ein ETF geht immer zusammen mit einem Index. Ein Index sowas wie der DAX, ne? Also so ein Barometer gibt's ja auch im Immobilienbereich. Und dieser ETF macht genau das, was der Index auch macht. Also das heißt, wenn du einen ETF auf dem DAX hast, dann kauft dieser ETF mit dem Kapital, also mit dem Fondsvolumen, genau die 30 Unternehmen, die im DAX drin sind. Weil du kannst den DAX ja nicht kaufen. Ist ja nicht möglich. Außer du bedienst dich halt von einem ETF oder anderen Finanzprodukten.
Dein ETF, dein REIT-ETF, welcher ist das?
Das ist der von HSBC im FTSE, also FTSE Nareit irgendwas heißt der. Der investiert weltweit. Ich glaube, er hat einen sehr hohen US-Anteil, ist damit drin, so 60%, fast 60%, 57 oder so.
Warum genau der?
Das war eine gute Frage. Also es gibt ja so viele Indizes, es gibt schon mal nicht darauf. Mhm. Es gibt noch einen anderen GDR REITs oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Auch nicht, wer den auflegt. Und da gibt es nur einen einzigen ETF, den du in Deutschland kaufen kannst. Und diesen FTSE Nareit gibt es halt 3. Und dann, habe ich mir halt den rausgesucht. Weil der auch relativ breit gesteuert ist, hast eine gute Mischung zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Genau, wollte ich gerade, was sind das für Immobilien?
Überwiegend Gewerbe.
Also Bürokomplexe.
Ja, genau. Oder? So Bürokomplexe, Einkaufszentren, solche Dinge.
Weißt du dann quasi by name, was das ist? Was
nee. Nee.
Du weißt also das du grob.
Siehst, also du siehst, was im ETF drin ist, welche REITs oder welche. Es ist auch ehrlich gesagt nicht ein reiner REIT-Index oder auch nicht ein reiner REIT-ETF, sondern da ist auch normale Immobilienaktiengesellschaften drin, die nicht den REIT-Status haben. Ja. Du siehst, welche da drin sind, aber du kannst natürlich, wenn du willst, dann in die einzelnen Firmen reingehen und gucken, was deren Objekte sind. Aber so weit bin ich noch nicht gegangen. Ja,
okay. Was treibt jetzt den Kurs? Also geht es dir um Wertzuwachs oder um Ausschüttungen oder um beides?
Na, eigentlich bin ich eher, also ich persönlich eher so ein Wertzuwachs-Investor, weil ich sag mir jedes Mal, wenn es eine Ausschüttung gibt, muss ich die ja versteuern und das interessiert mich jetzt nicht, sondern ich will diesen Zinseffekt jetzt, wo ich jung bin, ja für mich arbeiten lassen. Und ich würde dann auf die Ausschüttungsvariante dann umsteigen, wenn ich davon leben will. Aber der, gerade dieser HSBC, der schüttet halt vierteljährlich die Dividenden aus. Mhm. Und ich meine, gerade in Amerika hast du ja viele REITs, die quartalsweise oder teilweise sogar monatlich ausschütten, weil die Leute damit ihre Rente aufbauen. Also sie kaufen diese Immobilienaktiengesellschaften und die schütten jeden Monat oder jedes Quartal Rente aus, was ja bei uns in Deutschland so nicht gibt.
Jetzt hat ja so ein Fonds tatsächlich, also Immobilien werfen erstmal Miete ab. Das heißt, der Fonds hat regelmäßige Einnahmen. Daraus kann er ausschütten oder er kann weitere Immobilien kaufen und dadurch wahrscheinlich Wertzuwachs generieren. Mhm. Aber am Ende ist der Großteil des Geldes einfach in Immobilien gebunden. Das heißt, die Fondsanteil, der Wert dieser Fonds schwankt mit dem Immobilienmarkt. Wenn der Markt in Summe starke Korrekturen erleidet, dann schlägt
sich das auf den Aktienkurs durch und dann entsprechend in den ETF.
Du glaubst aber, auf 30 Jahre steigen Immobilien im Wert?
Ja, ich meine, das ist ja historisch wie bei den Aktien. Ne? Es gab immer wieder Tiefphasen, aber insgesamt hast du ja eine langfristig positive Rendite gefahren. Und
du investierst quasi durchgehend?
Genau, jeden Monat einfach. Also bei einem REIT-ETF nicht, weil dann mache ich es einmal pro Quartal.
Okay,
also, sammle ich das an, aber...
Wie viel Anteil, du hast gesagt, du hast drei
vom Gesamtportfolio, meinst du?
Oder vom Gesamtportfolio, ja.
Also von meinem ETF-Portfolio sind so circa 5%.
Okay. Und kleine Beimischung, ja.
Genau, ja. Also keine größere Sache.
Mhm. Okay. Nächste Möglichkeit, direkt in Immobilien zu investieren. Immobilienaktien, also ganz klassisch.
Genau, wie gesagt, das fällt eigentlich in dieselbe Kategorie wie REITs. Also REITs ist ja, wie gesagt, sind ja Immobilienaktien mit dem Unterschied, dass sie diese besondere regulatorische Feinheit haben, also dass du dir die Körperschaftssteuer sparst, genau. Ansonsten haben Immobilienaktien, die nicht den REIT-Status haben, halt ein bisschen mehr Gestaltungsspielräume. Aber ja, auch da gibt's eigentlich
ist ein ganz normales Unternehmen.
Fällt in dieselbe Kategorie rein.
Ist ein börsengehandeltes Unternehmen, das aber eben sich darauf spezialisiert hat, mit Immobilien Geld zu verdienen.
Wo man darauf achten muss, ist, das gilt sowohl für Immobilienaktien als auch für REITs, ist, dass du nicht zwangsläufig immer direkt in Immobilien investierst, sondern es gibt auch Hypotheken-REITs, also REITs, die einfach nur als Fremdkapitalgeber fungieren. Also die halt einfach Schulden quasi vergeben an Leute, die dann Immobilien kaufen wollen oder so. Musst du halt auch drauf achten, ob du sowas willst. Ja, genau.
Okay.
Also im Endeffekt kannst du alles in einen REIT reinpacken, was irgendwie was mit einer Immobilie zu tun hat, außer jetzt eine Handwerksfirma oder solche Dinge. Aber genau, sowohl auf Eigenkapital als auch auf Fremdkapitalseite.
Und solange ich
teilweise sogar sehr riskant, also wenn du willst. Also du kannst auch so Distressed Buyouts oder solche Dinge machen, also Firmen, die irgendwie in der Liquidierung sind. Also musst du halt ein bisschen aufpassen, was du dir da reinholst.
Kannst du mal kurz erklären, was ist ein De-Stress Buyout?
Naja, keine Ahnung, also klingt jetzt sehr hochtrabend, aber wenn deine Firma pleite geht und du gezwungen bist, irgendwie deine Immobilie zu veräußern.
Okay. Dann lass uns über Crowd-Investing in Immobilien sprechen.
Okay, ja.
Was denkst du darüber?
Ja, nicht viel. Also keine besondere Meinung. Wir waren jetzt vor kurzem in Hamburg und da ist ja der größte Crowd-Investor Deutschlands ansässig. Ich verstehe nicht...
Exporo,
genau. Ich verstehe nicht so den Hype darum, ehrlich gesagt, weil die Zinsen, die du dort einnehmen kannst, und es gibt ja einige Langfrist-Investoren, die so Crowdfunding-Portfolios haben und die auch öffentlich im Internet stellen, und die kommen dann so auf 3-4% oder sowas, habe ich mal nachgelesen, was relativ mager ist dafür, dass du im Nachrang bist.
Ja.
Also es sind ja, ich habe es jetzt nicht ganz genau auseinandergenommen, aber soweit ich das verstanden habe, bist du in der Regel Fremdkapitalgeber, häufig, und bist dann nach der Bank. Also wenn dein Projekt pleite gehen sollte, was jetzt übrigens bei Expo, ich glaube, mindestens zwei Projekten passiert ist, dass da der Bauträger pleite gegangen ist, stehst du dann halt in der Warteschlange vom Kapital, also hinter der Bank.
Ja.
Und dafür sind 2-3% oder 3-4% meiner Meinung nach ziemlich mager.
Ja. Okay, ich habe es bei Exporo habe ich noch 1-3 Prozentpunkte mehr im Kopf, was man okay. so machen kann. Und man kann es relativ gut streuen.
Nach den Pleiten, also nach Ausfällen.
Ja gut, ich kenne jetzt ein Projekt, was da aus, das ist jetzt gerade jüngst passiert, die haben ja sehr lange auch Werbung bei uns in dem Projekt ausgefallen und so. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man streuen muss, auch streuen kann, also gerade bei Expo, es gibt ja andere auch, da hat man so ein Investment-Cockpit, man kann für 500 oder für 1000 Euro kann man investieren.
Hast du es getestet selbst, oder bist du, habt ihr das mal irgendwie?
Ich habe selbst getestet, ja.
Exporo, okay.
Exporo, genau, auch mit einem kleinen Ticket quasi ausprobiert, einfach um auch die Logik von Investment-Cockpit auszuprobieren. Und das schon, also man sieht da auch Leute investieren da dann natürlich in mehrere Projekte und ist schon ganz cool gemacht, weil wir haben da mit so einem Einkäufer gesprochen, der macht dann so ein 10 Millionen Immobilienprojekt, haben mit dem gesprochen, wie macht der das eigentlich? Und dann merkt man so, okay, der spielt in der Immobilienliga, in der könnte man selbst nicht spielen. Und wenn ich dann sage, okay, dafür kriege ich eine Rendite, die finde ich jetzt noch relativ attraktiv, wenn ich unbedingt Immobilien machen möchte. Allerdings, es ist halt, und das ist meine große Kritik daran, es ist halt nicht gehebelt. Also es ist ja, wenn ich in Immobilien investiere, das Schöne ist ja, dass ich dann eben mein eigenes Geld wirklich hebel, wenn ich selbst und direkt tue. Der Vorteil geht natürlich beim
Crowdinvesting. Dass du dein Einkommen hebelst, also dass du einen Vorteil von deinem Einkommen hast. Ne?
Ja.
Ja, wie gesagt, ich sehe das Thema Expo oder auch die anderen, aber so viele gibt's da ja jetzt nicht mehr. Also deren Argument ist ja, dass man sagen kann, auch der Kleinanleger kann jetzt in Immobilien investieren, ab 500 Euro, glaube ich. Aber 500 Euro bist du dann in einem einzigen Projekt drin. Das heißt, wenn du wirklich breit diversifizieren willst, dann musst du schon etwas größere Summen in die Hand nehmen. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir mal gucken, wie sich das langfristig entwickelt. Aber ich denke, sowas muss halt einfach mal durch so eine Phase von gewissen Projektausfällen und dass du dann da so eine reine Rendite hast, also quasi nach Ausfällen, die ja vorher nicht mit eingerechnet war. Ich meine, durch diesen Zyklus ist der P2P-Markt, also Peer-to-Peer-Lending, also so also Kredite von Privatperson zu Privatperson, schon mal durch. Also da hast du halt schon Renditen von mehreren Kreditzyklen, die schon mal durchgelaufen sind. Und da weißt du halt ungefähr, was du halt erwarten kannst. Und kannst halt viel, viel breiter streuen. Von daher, also für meine eigene Anlage bin ich halt in dieses P2P-Thema reingegangen, weil du da halt auch deutlich höhere Zinsen bekommen kannst, vielleicht zum höheren Risiko. Aber das Preis- oder das Rendite-Risiko-Verhältnis war für mich attraktiver, als jetzt zu sagen, ich gehe jetzt zu Expo oder so.
Das ist halt schon interessant, weil du wirklich einen Einfluss darauf hast, in welchem Projekt dein Geld landet.
Das stimmt, ja.
Du bist so ein bisschen näher an diesem Direktinvestment wirklich dran.
Das stimmt.
Ist so, also wir haben oft Profi-Investoren vor uns sitzen, wo du wirklich denkst, Wahnsinn, was der macht, wie cool das eigentlich wäre, wenn man da einfach mitmachen könnte. Und im Prinzip at scale ist das dann ja Exporo, aber klar, du bist dann wieder entsprechend weit weg davon, irgendeinen Einfluss zu nehmen oder das wirklich beurteilen zu können.
Genau, die bieten ja zum Beispiel Webinare an zu ihrem Projekt, kannst es wirklich tief verstehen, aber genau, wenn ich dann so tief reingehe, würde ich auch gern beeinflussen und dann würde ich gern selbst finanzieren und mein eigenes Geld hebeln.
Es ist sicherlich nicht uninteressant, aber ja, also für mich ist es, also das, was du als Vorteil herausstellst, ist für mich ein Nachteil, dass ich mich damit beschäftigen muss und Zeit investieren muss. Das ist halt weniger mein Ding. Aber ich kann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die einen emotionalen Bezug zu ihrer Geldanlage brauchen. Das gilt genauso für aktive Aktieninvestoren, die irgendwie verliebt in ihre Aktien sind und sagen, ich gehe nur noch zu Starbucks, weil Starbucks ist so geil und ich bin Starbucks-Aktionär und halten die ganze Zeit das Ding in die Kamera. Und es gibt halt Leute, die sind halt entbunden, also emotional entbunden von ihrer Geldanlage und muss halt wissen, was du für ein Typ bist. Also mir ist es eigentlich egal, welche Aktien ich in meinen Welt-ETFs drin habe, solange ich eine langfristig positive Rendite habe.
Okay, dann lass uns zum Abschluss jetzt noch doch über direkte Immobilieninvestitionen sprechen. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem du möglicherweise eine Immobilie kaufst?
Kaufen, ja. Also ich habe in der Vergangenheit viel nachgedacht, weil es ist so, wie gesagt, ich habe in Frankreich in der Bank gearbeitet und in Frankreich ist es gang und gäbe, dass du dein erstes Geld irgendwie in Immobilie steckst oder sobald du kannst.
Also in eigengenutzte, oder?
Gute Frage. Doch überwiegend, also in Paris kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, sondern da fangen die meisten halt an mit so einer ganz kleinen Wohnung, die sie erstmal vermieten. Und dann irgendwann arbeiten sie sich an das Eigengenutzte ran, weil die Preise dort halt mittlerweile sind wir bei 15.000 Euro pro Quadratmeter oder sowas. Das heißt, das schmerzt dann halt schon ein bisschen und da kriegst du halt so viel
auch. Was Quadratmeter mieten?
Boah, weiß ich jetzt nicht. Okay. Keine Ahnung. Also ich habe noch relativ günstig gehabt. Wir hatten 35 Quadratmeter für 1.000 Euro oder so oder 1.100.
Müssen wir ausrechnen.
Aber das kann man in München auch ausgeben.
Ja, es ging noch. Also da hatten wir Glück gehabt, aber Ja, also deswegen hatte ich in meinem Umfeld immer so Leute, die permanent auf Excel, ich meine, wenn du in der Bank bist, ist Excel halt dein Freund und dann baust du dir halt die ganzen Models und so und die zeigen dir dann auch, oh, guck mal hier, das ist doch nur ein Draufleg, also ein Gewinngeschäft, nicht Draufleggeschäft. Und die haben dann auch Banken gefunden, die den zu 100% inklusive Nebenkosten finanzieren, also zu 110% oder so. Und dann ist es schon interessant. Allerdings die Zeit, die da rein investiert haben, habe ich halt in meine Videos reingesteckt. Und da muss man es halt einfach vergleichen und ganz ehrlich sagen, die Zeit, die du da reinsteckst, musst du mit in deine Berechnung einfließen lassen, was natürlich niemand macht. Ja. Und dann kam halt auch der Fakt dazu, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo ich langfristig wohnen will. Also Frankreich gefällt mir super gut, aber dann jetzt nach Deutschland kommen, Berlin ist jetzt auch nicht meine hundertprozentige Traumstadt. Also muss man mal gucken. Und ich will jetzt auch nicht irgendwo durch eine Immobilie gezwungen sein zu bleiben. Ich meine, mein Vermieter die Wohnung in Berlin, mein Vermieter ist auch hier aus München und vor kurzem ging die Heizung nicht und dann muss ich den anschreiben oder anrufen. Und selbst habe ich mir dann gedacht, wenn ich jetzt eine Immobilie hätte und mich ruft da einer an oder so, das wird mir total auf den Nerv gehen. Aber gut, hast du natürlich Immobilienverwalter, die kosten Geld, Vor- und Nachteile, aber zurückkommt, natürlich kannst du damit Geld verdienen, aber für mich ist es halt nichts. Also derzeit nicht. Vielleicht irgendwann mal als Lifestyle-Entscheidung.
Das war jetzt die Eigengenutzte, aber du würdest auch...
Eigengenutzt.
Genau.
Also, genau, oder die Vermietete.
Ja, jetzt genau, eigentlich kam die Vermietete gerade auch rein. Ne?
Ja, so den Aufwand will ich mir nicht machen, aber...
Also als Investition hast du gerade gesagt, das ist relativ aufwendig, das willst du für dich nicht tun, so hast du Entscheidung
getroffen. Ja, ich bin ja kein Investor, weißt du? Also kein Immobilieninvestor. Ja. Und ich habe einfach nicht die Zeit oder... Habe ich bestimmt, aber ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen oder die Zeit da reinzustecken. Ja. Und ich will ja diese Flexibilität, weil selbst wenn du vermietest und du ziehst irgendwo ins Ausland und willst alle Verbindungen kappen, geht ja nicht. Du hast ja trotzdem noch irgendwie was Immobiles im Land. Ja, und von daher.
Du musst es zumindest organisieren.
Ja, also genau.
Kannst du schon Immobilien sehr weitgehend.
Aber genau. An 4 Standorten in Deutschland und sind gerade, also klar, wir müssen das auch irgendwie auf die Kette kriegen. Aber
bei euch ist es der Job, ich meine.
Ja, keine Frage.
Wie wenn man sagen würde, willst du eigentlich nicht auch Finance-YouTuber nebenbei werden, weißt du?
Ja gut, wobei, muss man gleich fairerweise sagen, unser Job sind nicht Immobilien, unser Job ist ein Unternehmen im Namen Immocation. Das hat zwar inhaltlich mit Immobilien zu tun, aber unsere Aufgaben, die wir jeden Tag haben, sind keine Immobilienaufgaben. Okay, aber das war gemeint mit Lifestyle-Entscheidung. Ein Eigenheim könnte passieren, weil du möchtest einfach vielleicht was haben. Das ist dann für dich aber...
Will ich nicht systematisch ausschließen.
Genau.
Aber bisher hat es mich noch nie so gereizt.
Genau, ist auch was völlig anderes. Das ist immer eine Konsumentscheidung.
Ja, genau, Konsum,
Vielen herzlichen Dank, Thomas.
Danke euch.
Für deine ganzen Insights und schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.